Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist der René Bloch. Der René Bloch ist Professor für Judaistik an der Universität Bern und rechter Flügel, glaube ich, gell, beim FC Religionen. So, wo ich
solange ich noch eingeladen werde, ja. Trotz gelegentlich schwachen Performance.
Du wirst immer eingeladen und eben so, ich habe mir überlegt, rechts oder links, aber dann habe ich mal, du bist immer zu meiner Rechten, wenn ich den Ball weiterspiele. Genau. Eben, das ist von dort kennen wir uns auch. Du bist da eingeladen an den Stammtisch aus einem auch traurigen Anlass. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber geredet, eine wahnsinnig aufgeladene, verhärtete Debatte, die vielleicht gar nicht mehr eine Debatte kann sein kann, rund um den Krieg in Gaza. Wir nehmen gerade auf, kurz nachdem die Besetzung an der Uni Bern aufgelöst, gegründet worden ist. Vielleicht kannst du zuerst so ein bisschen beschreiben, wie du die letzten Tage und vielleicht auch die letzten Monate erlebt hast.
Ich bin ganz froh, dass du nach den letzten Monaten fragst und jetzt nicht nur nach den letzten Tagen oder Wochen. Weil das Erste, was einem ja aufgefallen ist, und ich rede jetzt nicht konkret oder ausschließlich über die Uni Bern. Das ist ein Phänomen, das wir an vielen Orten und eben auch an Universitäten gesehen haben, ist, dass das laute Schweigen war, ich das bewusst so paradox formulieren, nach dem 7. Oktober. Das ist erschreckend gewesen, oder akademischer ausgesprochen interessant gewesen. Bemerkenswert war, dass nach so einer horrenden Tat einfach mal ein grosses Schweigen stattgefunden hat. Es hat vereinzelte Reaktionen gegeben.
Also es Schweigen von wem? Oder was kannst du irgendwie beschreiben, was dann deine Erwartungen gewesen wären oder irgendwie einen Vergleich setzen zu etwas anderem? Ich weiss auch nicht, 9-11, dass dort ganz anders war, oder was ist denn der Unterschied?
An 9-11 habe ich jetzt nicht gerade gesehen, aber natürlich, was einem in den Sinn kommt, ist der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, ein horrendes Verbrechen, wo doch sehr schnell zu einem Aufschrei auch an den Universitäten geführt hat. Und das ist da definitiv nicht der Fall gewesen. Wenn wir jetzt springen in die letzten Wochen und in die letzten Tage, dann ist es so, dass die Protestbewegung und Besetzungen auch Europa und eben auch die Schweiz erreicht haben. Und dort ist das, was ich persönlich am verstörendsten finde. Und zwar verstörend, nicht so sehr persönlich, aber verstörend für die Werte von der Universität, die extreme Einseitigkeit. Also die extreme Einseitigkeit und das vollkommene Ausblenden von Kontext und vom 7. Oktober. Ich finde, es gibt sehr gute Gründe, zu demonstrieren. Israel demonstriert seit Monaten im Land selber. Aber was wir gesehen haben, ist doch sehr aktivistisch gewesen.
Was wären für dich die guten Gründe zum Demonstrieren?
Also es gibt immer gute Gründe zum Demonstrieren, wenn Unrecht passiert. Machtverhältnisse ausgenutzt werden. da gibt es gute Gründe, aktiv zu werden, aber nicht aktivistisch zu werden. Ich glaube, das ist wirklich die Nuance. Also ich hätte können nachvollziehen, wenn man jetzt für die palästinensische Seite, sogar wirklich für die palästinensische Seite, demonstrieren will. Aber nicht unter Ausblendung von der Hamas, vom Terror, von den Angriffen, die von der iranischen Seite kommen. Das ist einfach extrem einseitig. Und dann gibt es natürlich die Slogans, die man immer wieder sieht und immer wieder hört, «From River to the Sea», wo sicher nicht hilfreich ist, um es mal harmlos zu sagen.
Und wie hast du persönlich erlebt? Also hat der Lehrbetrieb normal können weitergehen in den letzten Monaten? Oder haben sich Studierende unsicher gefühlt? Oder hast du dich manchmal unsicher gefühlt, wenn du an diesen vermummten Leuten vorbeigelaufen bist?
Also der Lehrbetrieb ist, soweit ich es beurteilen kann, nicht gestört worden. Es ist vereinzelt mal ein bisschen laut geworden, aber nicht so, dass die Lehrveranstaltungen gestört worden wären. Es ist nicht sehr angenehm, die Pamphlete zu sehen. Ich habe mich jetzt persönlich nicht unsicher gefühlt. Ich weiß aber, dass es eine ganze Reihe von Personen gegeben hat, die sich nicht mehr wohl gefühlt haben an der Universität. Das ist richtig. Es ist jetzt relativ kurz allerdings über die Bühne gelaufen, muss man ja sagen. Ich finde, die Unileitung hat hervorragend reagiert. Das war natürlich auch nicht einfach jetzt für sie. Also insgesamt ist das doch noch glimpflich abgelaufen.
Und wie stark ist das Thema bei deinen Studentinnen und Studenten? Eben so die Frage zwischen durchaus eine Empathie, was jetzt, oder auch ein Erschrecken, was jetzt passiert in Gaza, und zugleich Wissen, auf was das die Reaktion ist. Also es ist ja wirklich ein Und. Also wenn man einigermaßen empathisch ist, dann ist es ein Und. Das hat ja sicher ganz viele Studierende auch aufgewühlt. Ist das etwas, was du bewusst thematisierst im Seminar, oder passiert das eher in Gesprächen zwischen irgendwo auf der Gang? Oder?
Ja, es ist ein bisschen ein Balanceakt, oder? Einerseits kommen wir nicht drum herum und proaktiver formuliert, glaube, muss man auch wirklich die aktuellen Situationen diskutieren mit den Studierenden. Das passiert hier und da, zum Teil auch in konkreten Lehrveranstaltungen. Wir haben jetzt gerade das Pro-Seminar, wo meine Assistentin durchführt zum Antisemitismus. Von der Antike bis zur Moderne. Antisemitismus spielt bei mir auch sonst vor allem in Vorlesungen eine Rolle. Aber ich sage, es ist ein Balanceakt, weil man gleichzeitig meiner Meinung nach jetzt nicht die ganze Lehre über Bord werfen und alles liegen lassen. Das wäre fast ein bisschen ein Sieg von der anderen Seite, von denen, die eigentlich dann wirklich, was jetzt in Bern nicht der Fall war, wollen die Akademie stören. Ich habe eine ähnliche Situation erlebt vor vielen Jahren, weil du vorher September 11 erwähnt hast. Ich bin damals junger Assistenzprofessor in den USA. Und wir haben, man kann die Sachen nicht direkt vergleichen, aber doch eine ähnliche Situation gehabt. Was macht man gerade nach September 11? Und ich habe damals eine Lehrveranstaltung zu Antiken Städten. Und es ist zum Teil auch schon fast absurderweise um Zerstörungen von Städten gegangen. Und da hat man gar nichts mehr müssen zusätzlich sagen, weil das Thema ist so im Raum gestanden. Insofern ist es jetzt ein bisschen ein Déjà-vu gewesen, wo man natürlich, wie gesagt, von ganz unterschiedlichen Katastrophen reden.
Ich will nochmal auf das laute Schweigen zurückkommen, was du angetönt oder was du beschrieben hast. Kannst du da sagen, von wem du erwartet hättest, dass er oder sie sich zu Wort meldet? Oder wie es denn anders hätte können sein? Oder wer besonders laut geschwiegen hat vielleicht?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hilfreich ist, wenn ich jetzt irgendjemanden würde anscherzen, angreifen. Es ist einfach auffällig gewesen, dass das Schweigen gegeben hat. Wir haben dann an der Uni Bern einen Anlass organisiert, im Rahmen der interreligiösen Studie zum Antisemitismus in der Longue Durée, als Reaktion auf den 7. Oktober. Interessanter quasi, wenn ich das so darf sagen, ist die Frage, warum
das Schweigen da ist. Genau, das wäre meine nächste Frage.
Warum ist das Schweigen da? Und das ist eine sehr, sehr interessante Frage, aber wirklich nicht einfach zu beantworten. Es hat in meinen Augen ein bisschen damit zu tun, dass die Juden als Opfer quasi kategorisiert sind im historischen Gedächtnis oder in der Vorstellung vom Westen. Das ist quasi das, was immer wieder passiert ist. Tatsächlich hat man Mühe, ein Jahrhundert zu finden, wo es keinen antijüdischen Angriff gegeben hat. Und jetzt hat sie es nochmal getroffen. Das ist kein Auslöser von einer Verwunderung. Was zu größerer Verwunderung führt, ist, weil es so der Erwartung entgegenläuft, ist die Jod, die sich wehrt. Ja, und das ist etwas, was wir jetzt auch sehen. Jetzt kann man sagen, Israel übertreibt. Dazu kann man geteilter Meinung sein. Aber nur schon die Tatsache, dass sich der Jod wehrt und Israel steht heute für viele einfach, ist die Chiffre für die Juden in der heutigen Zeit. Dass sich die Juden wehren, ist viel irritierender, als dass sie umgebracht werden. Das ist eine Erklärung für das horrende Schweigen. Wo wir ja nicht nur hier in der Schweiz jetzt beobachtet haben, das ist etwas, was man auch ganz verschiedene Orte nicht gesehen hat.
Und würdest du das auch so historisch erklären oder mit der, dass dann die Vergleich auch jetzt von der israelischen Reaktion, von dem Krieg in Gaza nicht krass genug könnte sein. Eben, man ist gerade beim dem Wort Genozid, wo man ja bei anderen Kriegen wahrscheinlich viel vorsichtiger ist, das zu verwenden. Und da ist er gerade da. Also, dass das wie so eine auch die Verknüpfung so halt aus der Geschichte aus so nahe ist, dass die in dem Krieg jetzt einfach gerade da ist.
Ja, es war fast da gewesen, bevor Israel irgendetwas gemacht hat. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber man hat wirklich absurd ist, kann man glaube ich schon so sagen, dass die erste Reaktion auf den 7. Oktober ist eigentlich ein Angriff auf Israel gewesen. Und sind zum Teil schon dort antisemitische Äußerungen gefallen. Nachher mit dem Angriff mit dem heftigen Angriff von Israel ist dann sehr schnell tatsächlich das Wort Genozid gefallen, wo wir sind alle nicht dort, wir haben alle nur bedingten Zugang zu Informationen. Dass es eine katastrophale Situation allerdings ist in Gaza, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber deine Frage ist, wieso redet man so schnell von Genozid? Und das hängt schon sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah zusammen. Wo in meinen Augen sowieso die Wolke ist, wo über dem ganzen Diskurs schwebt. Man hat ja vielleicht unterdessen den Eindruck, dass das schon sehr, sehr lang her ist. Wir reden über 30er und 40er Jahre vom 20. Jahrhundert. Jetzt als Altertumswissenschaftler würde ich sowieso sagen, das ist gerade erst passiert. Aber Tatsache ist generell, dass die Schande, und mit Schande meine ich die Ermordung von 6 Millionen Menschen, zumindest in Europa und quasi vor unseren Türen, aus der Schweizer Perspektive kann man sagen, muss man sagen, vor unseren Türen, dass das möglich war, das ist nach wie vor eine Katastrophe, auch im eigentlichen Wortsinn, ein Wendepunkt, wo immer noch weiterhin schockiert. Und wo so schockiert, so sehr schockiert, dass die Leute zum Teil vollkommen irrational reagieren. Und das ist ein Grund, warum man dann auch sehr schnell sagt, das ist jetzt ein Genozid von den anderen. Es ist so etwas Grauenhaftes passiert mit den Juden. Aber schau jetzt. Jetzt machen sie es ja auch. Ich glaube, da läuft sehr viel im Unterbewusstsein.
Also wie heisst, wenn man mit der eigenen Schuld wie nicht zu Gang kommt, ja. und dann das wie so ein absurder Entlastungsreflex ist von, ja, jetzt machen sie es auch.
Ja. Ja, also das ist sicher eine Erklärung, warum ist schon vor dem jetzigen Krieg sehr häufig Vokabular vom Holocaust, Ghetto zum Beispiel.
Oder Apartheid.
Apartheid und vieles anderes gebraucht wird. Ja. Ich meine, es ist eine Frage, die sich generell aufdrängt ist, aber es ist verbunden mit dem, ist warum der Konflikt derart wichtig ist. Ja. Warum demonstriert niemand da im Kontext von Georgien? Ja. Warum wird nicht diskutiert, ob Aserbaidschan wirklich im Eurovision Song Contest soll mitmachen? Warum ist der Israel-Palästina-Konflikt, um es allgemein zu formulieren, derart wichtig? Und das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, einmal mehr, es ist der Holocaust. Dann hängt es natürlich auch damit zusammen, dass es um eine Region geht, die schon seit eh und je ein Nadelöhr war in der Geschichte. Das ist ein sehr wichtiger Übergang dort. Israel-Palästina. Es hängt mit der Geschichte zusammen. Es ist der Ort, wo Jesus gewirkt hat. Es ist eine sehr wichtige Gegend für das Christentum und natürlich auch für den Islam und natürlich auch für das Judentum und damit für eine sehr grosse Anzahl von Menschen weltweit. Es sind also verschiedene Aspekte, die den Konflikt wichtig macht. Und dann ist schon auch der Antisemitismus, halt immer wieder neu hat können konnotiert werden in den letzten 2000 Jahren. Und das ist ein Denkmodell, wo sehr attraktiv ist, wo man immer wieder kann ganz neue Sachen anknüpfen kann. Es ist mal im Frühchristentum der Anti-Judaismus gewesen, wenn man den Begriff verwendet. Da ist es um rein theologische Sachen gegangen. Es ist um wirtschaftliche Sachen gegangen, im Mittelalter mit Zinsverbot. Jetzt ist es Israel.
Also wie hat denn der Antisemitismus jetzt vielleicht gerade tatsächlich in den letzten Monaten nochmal neu mutiert? Oder sind das alte Muster oder sind neue dazugekommen?
Ich glaube nicht, dass er mutiert hat jetzt so kurzfristig. Ich habe schon den Eindruck, dass Israel ein Schiffer geworden ist für den Antisemitismus. Das ist aber ein Phänomen, wo jetzt schon Jahrzehnte andauert.
Also was heisst das? Also
ja, eine wichtige Klammer, die ich gerade ergänzen wollte, weil die Frage natürlich immer wieder kommt, dürfen wir Israel nicht kritisieren? Und die Antwort muss natürlich ein ganz lautes Nein sein, beziehungsweise ein Ja, man darf Israel, man soll Israel kritisieren.
Was du ja auch, aber du bist ja im Patronatskomitee von der Israel Fund Schweiz.
New Israel Fund.
Israel Fund Schweiz, wo ja auch sehr stark Position bezogen hat gegen die Justizreform.
Absolut.
Wo sich seit Jahren dafür einsetzt, dass Gleichstellung gilt in Israel unter allen Bürgerinnen und Bürger.
Richtig, insbesondere unter der arabischen und palästinensischen Bevölkerung.
Genau, also nicht ziemlich nur, erfahren aber, in Regierungskritik, oder?
Absolut, also eben, das ist ein sehr wichtiger Punkt und einer von den Nebeneffekten von dem Aktivismus, den wir vorher angesprochen haben, wo sehr schade ist und eigentlich auch die Aktivistinnen und Aktivisten müsst einsichtig sein, ist, dass gerade die Seiten, die durchaus auch kritisch sind und zum Teil sehr kritisch sind, zum Beispiel gegenüber der israelischen Politik im Westjordanland, also die besetzten Gebiete, dass die Seite geschwächt wird durch den Aktivismus. Ja? Weil die Seite kann nicht, vernünftigerweise kann nicht Sympathie haben für eine Seite, wo eben nur die eigene Seite sieht. Es ist ein komplexer Konflikt. Es ist kein Konflikt wie jeder andere. Nochmal, auch wegen dem Holocaust. Es ist kein Konflikt, aber auch wegen der geostrategischen Bedeutung und so weiter. Es ist komplex, aber um die Klammer von vorher nochmal aufzunehmen, Kritik an Israel ist wichtig. Israel hat eine sehr problematische Regierung mit rechtsradikalen Mitgliedern und sehr problematischer Premierminister, der sehr auf sein eigenes Leben aus ist. Dagegen wird ja auch zu Recht auch jetzt demonstriert.
Wir waren beim Antisemitismus. Welche Muster beobachtest du, die jetzt besonders stark führen kommen?
Indem du vom Muster redest, ist quasi das Entscheidende schon gesagt. Also es sind Stereotype das sind Stereotype, die alt sind. Nach wie vor sind die Stereotype, die mir selber entgegengebracht werden, wie die Juden haben sehr viel Geld, sie sind vernetzter als alle. Also die Weltverschwörungstheorien sind nach wie vor sehr, sehr verbreitet, sehr tief in den Köpfen, obwohl es ja angesichts von der Zahlen, die man eigentlich kennen sollte, wir reden von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen weltweit, oder? In der Schweiz sind es knapp 20'000. Sollte man eigentlich wissen, dass das überhaupt nicht möglich, ich bin sogar nicht auf die Idee gekommen, aber das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes und tief verwurzeltes Stereotyp. Es hängt, das ist eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, jetzt auch im Zusammenhang mit meinen Forschungen zur Antike. Es hängt sicher auch mit dem Diaspora-Phänomen zusammen, also das Wissen um die Tatsache, dass die Juden an vielen Orten auf der Welt leben, führt zu der Vorstellung von einem Netz. Das Gegenargument würde auch auf der Hand liegen. Das stimmt, trifft auf alle anderen eigentlich auch zu und zu viel größeren Zahlen. Aber vielleicht ist es gerade die Kleinheit auch von der Diaspora, also die einzelnen Punkte, oder nicht so grosse, aber die einzelnen Punkte, wo zu der
Flächen, oder?
Keine Flächen, ja, wo zu dieser Netzvorstellung führt. Also das ist sicher ein Argument, wo wieder da sind. Also es sind insofern sicher Klassiker, der Klassiker in der Geschichte des Antisemitismus sofort eigentlich an. In der schon vorchristlichen Antike ist der von der Misanthropie. Die Juden schauen nur für sich, sind nur unter sich, schotten sich ab. Beziehungsweise eigentlich wörtlich Misanthropie. Sie hassen die anderen Menschen. Das ist nach wie vor ein weit verbreitetes Stereotyp, das eigentlich wieder leid wird, durch die Tatsache schon, übrigens im Laufe der Geschichte, auch in der Antike, dort wird es durch die Archäologie wieder leid, wo man jetzt sieht, dass die Juden sehr, sehr wohl, meistens sehr gut integriert sind. Aber es wird auch heute wieder leid durch die Tatsache, dass die meisten Jüdinnen und Juden keineswegs sich abschotten. Aber auch das ist ein Stereotyp, wo nach wie vor sehr präsent ist und man gehört.
Ja, wo ja sogar dahin führt, also jetzt ganz im Kleinen, dass eigentlich sehr eine verquere Vorstellung ist, dass man Jüdinnen und Juden erkennt. Also wir haben im Reformiert geschrieben über das Likrat-Projekt, das ich sehr ein gutes Projekt finde, wo in Schulen geht und eben über Judentum, über Antisemitismus mit Jugendlichen ins Gespräch kommt. Und dann hören wir manchmal vorher von diesen Schulen, ja, in meiner Klasse sagen die Kinder oder die Jugendlichen, sie kennen ja gar keine Juden und Jüdinnen. Und das ist ja eigentlich völlig absurd. Also Studienkolleginnen oder Kollegen von mir, da habe ich vielleicht nach 3-4 Jahren gemerkt, aha, die kommen aus einer jüdischen Familie. Also die Vorstellung, man sieht das, als ob man wüsste, ob man jemanden kennt, der jüdisch ist. Also es ist ja auch irgendwie, dort fängt es vielleicht schon an, von dieser Vorstellung von der Separierung, die ja gar nicht der Realität
absolut entspricht. Absolut richtig, ja.
Du hast und das gehört mir auch viel, wieso interessiert der Nahostkonflikt so stark, eben für Aserbaidschan, das ist weit weg. Jetzt ist ja sowieso etwas, wo sehr selektiv ist und vielleicht auch nicht rational zu erklären, welche Konflikte auf dieser Welt einem irgendwie näher gehen. Da ist mir ja vielleicht zwungenermassen recht selektiv mit der Empathie oder auch mit dem Interesse. Mediale Aufmerksamkeit spielt sicher auch eine Rolle, aber ich merke es an mir einfach rein so, was mich stärker beschäftigt als weniger. Oder ich vielleicht auch verdränge, nicht, dass ich weniger verdränge, aber einfach verdränge. Jetzt könnte man das ja aber durchaus auch, das muss ja kein böse Absicht sein, sondern ja, vielleicht auch das Gegenteil, einfach Empathie auch mit dem Land oder mit der Region, wo ja eigentlich kulturell, religiös so reich ist, reichhaltig, divers und wie, ja, ich weiß auch nicht, ich merke an mir, so die Sehnsucht nach Frieden ist extrem gross, gerade in diesen Gebieten. Also ob das Israel ist, ob palästinensische Gebiete, ob Libanon, wo ja auch so ein Staat ist, darunter leidet, dass dort einfach maximal Waffenstillstand möglich ist, aber kein Frieden. Und tatsächlich habe ich wahrscheinlich dort mehr Aufmerksamkeit als andere Konflikte. Aber es kommt, glaube ich, auch aus dieser Friedenssehnsucht raus.
Sicher. Und ich glaube, man muss auch immer vorsichtig sein, wenn man jetzt sagt, wieso redet er nicht über das? Ich finde es trotzdem interessant und man muss das thematisieren, warum das ist. Aber es ist natürlich nicht so, dass Leiden von irgendjemandem weniger wichtig ist, nur weil jemand anders in einem anderen Konflikt auch leidet. Oder? Damit ist niemandem geholfen, damit ist kein Problem gelöst. Die Friedenssehnsucht in diesen Gebieten ist und bleiben wir in Israel, sicher auf, sowohl auf der palästinensischen wie auch auf der israelischen Seite und sowohl auf der jüdischen wie auch auf der nicht-jüdischen Seite in Israel, sicher sehr, sehr gross. Natürlich stellt sich die Frage, das ist eine Frage, die wir in dem Gespräch nicht werden können, definitiv beantworten, warum? Warum sind wir so weit weg von einer Friedenslösung? Amos Oz hat mal gesagt, der Israel-Palästina-Konflikt wird mit Sicherheit vor dem Irland-Konflikt gelöst werden. Das hat er vor vielen Jahren gesagt. Er hat sich getäuscht. Der Konflikt ist glaub, auch nicht vollkommen vom Tisch, aber Amos Oz hat sich getäuscht. Wir sind, was Israel-Palästina anbelangt, weit entfernt von dem, was jetzt in Irland möglich war. Ich habe einmal ein Wort gebraucht in dem Zusammenhang, wo selten verwendet wird, Kainophobie, die Angst vor etwas Neuem. Das ist mein Eindruck über die letzten Jahrzehnte, weil es immer wieder einen Moment gegeben hat, wo man das Gefühl hat, jetzt ist der Moment da, jetzt könnte man quasi wirklich die Unterschrift unter das Dokument setzen, und zwar auf beiden Seiten für eine Gesamtlösung. Und dann gibt es immer wieder das Zurückschrecken. Und zwar auf beiden Seiten. Ja? Ich habe den Eindruck, dass zwar in der Bevölkerung, das würde glaube niemand bestreiten, die Mehrheit Frieden will, aber das Land, um es jetzt losgelöst von der Bevölkerung zu nennen, man könnte auch sagen, die Politikerinnen und Politiker, haben eine grosse Scheu vor dem Frieden, so absurd es tönt. Und ich glaube, das hängt, eben Angst vor Neuem hängt schon auch stark damit zusammen, dass der Konflikt so alt ist. Er ist so inveteriert, er ist so sehr Teil von der Identität von beiden Seiten. Ja? Also Israel kann man sich gar nicht vorstellen, ohne eine starke Armee, die immer bereit ist, auf Angriffe aussen zu reagieren. Und
ohne Angst. Ohne Angst. Selbst Angst um die eigene Existenz.
Ja,
eigentlich.
Ja, also, und das ist, es ist auch so. Also Israel ist seit der Gründung steht vor der Gefährdung, dass es von anderen angegriffen wird oder sogar ausgelöscht wird. Also man darf nicht vergessen, dass Iran immer wieder davon geredet hat, der zionistische Staat, oder wie wir sie Israel wollen, nennen, ihre antisemitische Sprache, will auslöschen. Ja? Übrigens, auch das hat nie zu Demonstrationen geführt. Oder? Iran hat sehr viele problematische politische Aspekte, Beispiel die katastrophale Behandlung der Frauen. Und dort wird zu Recht demonstriert, aber wenn die Iran sagt, wir wollen Israel auslöschen, das würde noch zu kennen, das ist aber Teil von dem Schweigen, den ich vorher angesprochen habe. Aber um zurückzukommen, die Angst vor dem Neuen betrifft Israel, betrifft aber auch Palästinenser, die wo im Land selber sind. Dann reden wir zum Beispiel über die, die in den besetzten Gebieten im Westjordanland sind, kennen keine andere Situation, haben aber auch eine grosse Antipathie gegenüber Israel. Eine Antipathie, die es aber jetzt nicht nur aufgrund von Leiden geht, sondern auch, das zeigt die Hamas, prinzipiell ist, also keine Bereitschaft, mit Israel zu kooperieren und Israel als Staat zu akzeptieren. Also die Angst vor Neuem ist sehr tief verwurzelt. Und ich weiß nicht wirklich, wie man aus dem rauskommt. Mein Eindruck ist immer, dass man sich eigentlich gerade in diesem Konflikt nicht selber aus dem Sumpf ziehen kann. Es muss irgendwie von außen eine stärkere Initiative gekommen, aber die ist leider auch nicht wirklich in Sicht.
Ich möchte zum Schluss noch auf so ein bisschen das, was ja jetzt bei uns, ich finde, ganz stark gefährdet ist, gekommen, nämlich Gesprächsfähigkeit überhaupt. Also überhaupt miteinander ins Gespräch kommen. Du bist seit vielen Jahren auch im interreligiösen Dialog engagiert. Wie beobachtest du das? Also gibt's ja Träte oder Gespräche, wo jetzt in dieser Situation schwieriger geworden sind oder sogar abgebrochen? Oder wo findet irgendwie ein Dialog statt?
Also das ist jetzt sicher eine schwierige Situation. Die Katastrophe vom 7. Oktober und der Krieg zwischen Israel und der Hamas ist eine grosse Herausforderung. Und es ist extrem emotional, so wenn ich das beobachte, für alle Seiten. Und das belastet ganz offensichtlich auch die verschiedenen Dialogforen.
Also erlebst du das persönlich?
Ich persönlich erlebe es nicht wirklich. Ich meine, unsere FC Weltreligionen spielt weiter. Wie auch, glaubt jetzt Zürcher Pendant. Jetzt wird dort nicht wirklich theologisch oder politisch besprochen. Aber man spielt zusammen, was schon ein sehr grosser Wert ist. Also ich persönlich habe das nicht wirklich jetzt erlebt oder von meiner Seite auch nicht in dieser Hinsicht unternommen. Man muss aber vielleicht jetzt auch ein gewisses Verständnis walten und vielleicht jetzt akzeptieren auch, dass es eine gewisse Zeit braucht. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ich meine, Dialog ist wichtig und schön, aber am wichtigsten ist Sicherheit. Also, dass die Menschen sich sicher fühlen, dass die Institutionen, die an der Schalthebel sind, das sind Politikerinnen und Politiker, das sind die Vorsteherinnen und Vorsteher von Universitäten, akademische Institutionen, dass die Hate Speech, was es auch immer ist, inklusive der Antisemitismus verurteilen. Das ist jetzt nicht ein Dialog, aber das sind wichtige Zeichen, wo ausgesendet werden. Und das ist in dem Moment, wo es so brenzlig ist, das Wichtigste. Ich mache mir keine Sorgen um den interreligiösen Dialog, der wird weitergehen.
Du hast das Gefühl, das sind Beziehungen, wo das aushalten und stabil sind.
Da bin ich sicher. Ja.
Das ist doch ein hoffnungsvoller Schluss immerhin, bei so vielem, was schwierig ist und auch Angst macht. Herzlichen Dank, dass du da noch bist und alles Gute.
Danke vielmals.
Ciao miteinander.